Massenschlägerei nach Dortmunder Fußballspiel, Angriff auf Dortmunder Schiedsrichter, Maximalsperre für Amateurfußballer nach Kopftritt. Das sind die Schlagzeilen der letzten Wochen und genau darüber sprechen wir heute. Und jetzt geht's los mit der vierten Halbzeit.
Vierte Halbzeit, der Dortmunder Amateurfußball-Podcast.
Es gibt eine Premiere bei der vierten Halbzeit. Mein Name ist Katja Wehrland und ich sitze das erste Mal zusammen mit meinem Kollegen Timo Janisch im Podcast.
Das stimmt, obwohl wir beide schon einige Folgen aufgenommen haben, glaube ich.
Das stimmt, aber irgendwie sind wir bislang aneinander vorbei gekommen, will ich jetzt nicht sagen. Aber wir hatten bislang noch nicht das Vergnügen. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute hier zusammensitzen, auch wenn das Thema, über das wir heute sprechen, vielleicht nicht das Allerschönste ist. Hm. Es geht um das Thema Gewalt, Ausschreitung im Amateurfußball und gefühlt häuft es sich wieder. Hast du auch das Gefühl, wie sehen deine Sonntage im Moment so aus?
Also erstmal muss ich vielleicht sagen, dass ich mich eigentlich seit einigen Jahren schon hier relativ viel um das Thema Gewalt kümmere und glaube ich dann auch in vielen Fällen ganz gut einschätzen kann zwischen, hey, haben wir es hier mit einem großen, mit einem mittelgroßen Fall zu tun oder ja, hat sich da vielleicht auch ein bisschen was aufgebauscht, wovon dann nicht ganz so viel, sag ich mal, bestehen bleibt am Ende. Es ist schon so, dass wir jetzt gerade auf jeden Fall eine Häufung sehen. Also damit würde ich jetzt so die letzten Wochen sagen, ne? Also es gab ja den Fall, wo ein Schiedsrichter attackiert wurde, auf dem Parkplatz dann noch nach Abpfiff, der körperlich angegangen wurde. Und das auch nicht zu knapp. Also er hat auch wirklich dann also einen Schlag abbekommen und einen Tritt bekommen. Das hat für richtig Aufsehen gesorgt. Das wurde auch bundesweit berichtet und auch dann an prominenten Stellen. Dann gab es jetzt die beiden größeren Schlägereien, da werden wir sicherlich noch drauf eingehen, ja. Die, glaube ich, auch wenn es immer so ein leicht überspitzt wirkender Begriff ist, aber die diesen Begriff Massenschlägerei auch schon dann verdient haben. Insofern sehen wir gerade eine Häufung an sehr krassen Fällen. Also ne, das sind so Sachen, wo wir sagen, hey, diese Kategorie, die gibt's in Dortmund wahrscheinlich eine Handvoll Mal im Jahr, wenn überhaupt. Aber eigentlich gibt's keine wirkliche Kategorie darüber, würde ich noch sagen.
Ja.
Man muss aber auch sagen, das gehört so weit dazu, dass es bislang in diesem Jahr aber sonst eher relativ ruhig war. Also gerade so die ersten Wochen in der Saison bis dahin eigentlich. Ich meine, ich werde jetzt vielleicht auch nicht alles im Kopf haben. Also es passieren natürlich viele Dinge auf dem Dortmunder oder auf den Dortmunder Plätzen. Aber aus der Kategorie hatten wir jetzt schon länger nichts. Und
ich weiß auch noch, wie wir vor ein paar Wochen hier in der Redaktion zusammensaßen. Wir sind ja jetzt schon ein bisschen länger in Dortmund und man hat solche Fälle immer mal wieder. Aber gerade zu Beginn der Saison ist wirklich nicht wirklich was passiert. Und wir saßen hier und haben gesagt, es ist echt verhältnismäßig ruhig, worüber man sich natürlich freut.
Ja, klar.
Und jetzt kommt irgendwie relativ viel Schlag auf Schlag, was dann natürlich auch beim Fußballkreis landet. Und der Vorsitzende Andreas Edelstein, der hat da auf jeden Fall eine ganz klare Meinung zu, die hören wir uns jetzt mal an. Die hat ja unserem Kollegen Ben Duvenbeck bei der Auslosung zu der nächsten Kreispokalrunde mitgegeben.
Ja, man kann tatsächlich gelinde sagen, es geht einem langsam, im Ruhrgebiet sagt man, glaube ich, es geht einem langsam auf den Sack. Also es ist tatsächlich so, dass man unterm Strich sagen muss, jetzt mal nicht den Einzelfall betrachten, weil da bin ich immer noch dafür, dass wir mal die Berichte lesen müssen, mal abwarten müssen, was am Ende denn tatsächlich auch überbleibt von der ganzen Thematik. Aber persönlich meine Montage bestehen inzwischen darin, Anfragen der Presse irgendwie weiter zu koordinieren an den Verband. Und wir haben ja jetzt jede Woche irgendwie gefühlt ein oder zwei Spiele, wo es Personen nicht schaffen, sich fußballgerecht, ich würde schon fast sagen, sich artgerecht zu verhalten. Das ist wieder mal so eine Entwicklung, die ist relativ unangenehm. Ja, da muss man gucken, wie man da hinkommt oder dass man irgendwann da vorkommt. Aber mir würde ja heute Abend auch nicht einfallen, welches Spiel ist jetzt Sonntag prädestiniert dafür, dass nach dem Spiel oder während des Spiels Leute Lust haben, sich zu schlagen. Also von daher, ich lese das ja auch manchmal bei euch, dass es also Kommentare gibt, die da sagen, ja, ihr macht den Sport kaputt an der Stelle. Das ist so. Also das ist für uns Ehrenamtlichen im Kreis unschön. Das ist für den Ruf des Kreises Dortmund unschön. Das beschmutzt auch ein bisschen die Arbeit von 95% aller Vereine, die es hochgradig anständig machen. Ich weiß auch nicht, ob man noch appellieren muss oder ob appellieren alleine reicht oder wir uns eben auf den Weg machen müssen, vielleicht auch mal gemeinsam mit der Stadt einfach andere Wege zu finden, zu sagen, okay, da machen wir eben den Sportplatz zu und dann spielt er kein Fußball mehr, dann gibt's die Regelungen eben nicht mehr. Das ist natürlich ein Stück weit Kollektivstrafen, aber hier sind natürlich auch alle Vereine irgendwann mal aufgefordert, mal so ein bisschen auf ihre Protagonisten einzugehen und darauf zu achten, dass wir uns tatsächlich wieder artgerecht benehmen. Ne? Also das ist so, die Art Mensch sollte auch anständig miteinander umgehen. Ich glaube, es war Kreisliga C, Gruppe 5. Ja, spaßeshalber der Fußball zu Ende, wenn man das überspitzt sagen darf. Wenn man dem nicht gewachsen ist, dann sollte man sich Sonntag in der Mitte einfach ein anderes Hobby suchen.
Ja, also dass die Fußballplätze zugemacht werden, das ist davon sind wir, glaube ich, noch sehr, sehr weit entfernt. Andreas hat den Fall angesprochen am vergangenen Sonntag bei Susterne 2 gegen KF Schari 4. Du bist voll im Thema. Erzähl nochmal, was passiert ist, wobei diese Frage, glaube ich, die schwierigste an dieser ganzen Nummer ist.
Zumindest, wenn wir sie vom Anfang an denken. Also was klar ist, es gab ein Fußballspiel, der Susterne 2 hat 2:0 gewonnen gegen KF Schari 4. Es war aber schon irgendwie relativ hitzig bis ruppig, offenbar von Schari-Seite aus. Also es gab 6 rote Karten, teilweise dann offenbar auch gegen die Bank, weil 6 rote Karten alleine, also dann wird das Spiel abgebrochen, weil du dann zu wenig Spieler hast. Aber trotzdem ging das Spiel zu Ende und nach Abpfiff sind wir auch erst alle runtergegangen vom Platz. Also es ist ja oft so, dass Spiele so in den Schlussminuten eskalieren oder in der Schlussphase und dann auch abgebrochen werden. Das war hier definitiv nicht der Fall. Und dann kam es auf jeden Fall zu einer bzw. mehreren körperlichen Auseinandersetzungen, wo es am Ende 5 Verletzte gab, 5 Leichtverletzte. Die Polizei kam mit einem großen Aufgebot zum Sportplatz gefahren. Es waren 4 Rettungswagen im Einsatz, ein Notarzt sogar. Es gibt Hinweise darauf, dass Pfefferspray eingesetzt wurde, beziehungsweise das wissen wir heute auch gesichert, wobei der Kontext, in dem das verwendet wurde, noch nicht so ganz klar ist. Und es wurde sogar ein Schraubenzieher von der Polizei festgestellt, wo es eben auch erstmal noch korrekt auszudrücken, so den Hinweis gibt, dass der auch, oder den Verdacht gibt, dass der auch einfach bei der Schlägerei eingesetzt worden ist. Was aber völlig offen ist, ist, wie es zu diesen Auseinandersetzungen kam. Also von Schari-Seite aus schildert man so, dass es mehrere Auseinandersetzungen gab, also mehrere Eskalationen sozusagen hintereinander. Das hatte sich immer wieder beruhigt, dann wieder entzündet und auch erst ganz am Ende wurde eben die Polizei gerufen. Aber wir wissen eigentlich nicht mehr, als dass sich gegenseitig offenbar provoziert worden ist und wer dann aber eben den ersten Schlag ausgeführt hat und so weiter. Darüber gibt es dann verschiedene Schilderungen, die es, glaube ich, zu weit führen, die auszuführen, weil wir eben einfach nicht wissen, was da jetzt korrekt ist. Das ist dann sicherlich Aufgabe der Polizei und dann eben auch für die sportgerichtliche oder in sportgerichtlicher Hinsicht vom Kreissportgericht Dortmund das zu klären. Aber was genau Auslöser war für so eine Eskalation, das wissen wir nicht. Ich glaube, Agim Yusufi, der Geschäftsführer von KF Schari, der hat es heute mir ganz, ganz passend gesagt, es soll Provokationen gegeben haben von beiden Seiten, aber das reicht ja eigentlich nicht, ne, damit es so eskaliert. Also eigentlich gibt es nichts, was reicht, damit es so eskaliert, aber auch da ist man gerade noch auf der Suche nach Erklärung.
Wie nimmst du die Reaktion der Vereine auf solche Situationen wahr? Also wird das eher runtergespielt, so, ja, das passiert mal, oder nehmen das die Vereine sehr ernst, wollen das aufarbeiten und auch irgendwie nach Lösungen suchen, oder ist das total, total unterschiedlich? Wie sind da so die Reaktionen?
Es gibt beides. Also es ist total unterschiedlich, aber genau auf die beiden, ja, ich nenne es jetzt mal Extreme, kann man es, glaube ich, beschränken. Positives Beispiel hier ist nämlich KF Schari zum Beispiel, die direkt gesagt haben, hey, wir nehmen das sehr ernst, das geht so nicht, wir werden die Mannschaft aller Voraussicht nach vom Spielbetrieb abmelden, das war so am Sonntag das noch der
Tenor.
Ja, der Tenor, genau. Aber klar, will man vielleicht auch kurz erstmal hören, was die Jungs gemacht haben. Man hat am Sonntag dann noch, oder sich erstmal deren Ansicht einholen, man hat am Sonntag, kurz nachdem es passiert ist, ein Treffen für den Montagabend angekündigt, hat das Ganze dann aber für so dringlich gehalten, dass man das sogar noch auf den Sonntag vorgezogen hat. Jetzt wissen wir, am Dienstag die Mannschaft soll abgemeldet werden. Also das ist noch nicht geschehen, aber das haben die Schari-Verantwortlichen schon auch an uns kommuniziert. und man sagt, hey, ganz klar, auf sowas haben wir keinen Bock. Auch wenn sie jetzt, also selbst wenn sich herausstellen sollte, dass die vielleicht nicht die Haupttäter waren oder die, die zuerst körperlich irgendwie zugeschlagen haben, also nur hypothetisch, es gibt keine Hinweise darauf, dass es jetzt derne gewesen sein soll, ne? Dann macht man trotzdem sich mitschuldig, man macht irgendwas, damit es so ausatmet, darauf hat man keine Lust mehr. Diese Reaktion gibt es und auch in anderen Fällen, dass dann Vereine sich direkt davon distanzieren und sagen, hey, damit haben wir nichts zu tun, die Jungs können sich ein anderes Zuhause suchen für den Fußball. Allerdings muss man schon sagen, dass ja mindestens genauso vielen, wenn nicht sogar in der Mehrheit der Fälle, die Vereine erstmal alles von sich weisen und es gibt dann kleinere Eingeständnisse, die aber immer so ein Aber eigentlich implizieren, ne? Also, ja, wir haben das gemacht, aber wir wurden ja auch provoziert, aber die haben ja das gemacht, aber, ne? Und das finde ich schon wahnsinnig problematisch. Das sieht man immer wieder, dass einfach so das Problembewusstsein fehlt in meinen Augen. Und ja, einfach die Tendenz, Verantwortung zu übernehmen für das, was da gemacht wurde. Also man versucht dann immer, es auf die anderen zu schieben. Es gab im Fall der SG Phoenix Ewing, das ist dann leider auch so ein Beispiel gewesen, in meinen Augen, wo dann auch von Aktion und Reaktion gesprochen wurde, ne? Wo man quasi nur reagiert, also wo man sagt, dass man nur reagieren würde auf eine Aktion des Schiedsrichters. In dem Fall hat man dem Schiedsrichter vorgeworfen, er hätte die Mannschaft rassistisch beleidigt. Für diese Aktion haben sich aber nachher überhaupt gar keine Anhaltspunkte gefunden und auch Ewing hat dann nicht mehr sonderlich für gekämpft in der Sportgerichtsverhandlung, dass es das wirklich gegeben haben soll. Und wenn ich immer sage, ich reagiere nur, nehme ich mich ja total aus der Verantwortung. Also es impliziert ja, als hätte ich keinen Einfluss mehr darauf, wie ich mich zu einer Aktion verhalte.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja auch immer, also man kann ja reagieren, aber ob dann Gewalt die angemessene Reaktion ist, ist dann die Frage, die man sich dann klar, in so einer Situation halt auch stellen sollte. Ja,
die man in allermeisten Fällen, wenn ich immer mit Nein beantworten kann oder sollte.
Ja. Du hast gerade noch die Aktion mit dem Schiedsrichter angesprochen. Nimm uns auch damit. Wir können auch gleich noch über eine Situation aus Kastrop sprechen. Also es sind ja wirklich keine Kleinigkeiten. Also dass es irgendwie zu einer Rangelei kommt oder zu einer Schubserei oder ne, dass man jemanden beleidigt, das ist ja schon fast Normalität. Also das wird ja schon so, das passiert ja immer, das ist ja nicht
das sind Schlimmes so diese mehr, aber Fälle, die wir jetzt als also die ich nicht zu diesem mittelgroßen zählen würde,
ja, genau.
Wenn es ein Einzelner jemanden beleidigt, das hält der Fußball glaube ich auch aus, weil da sind wir in einem Bereich, wo in der Regel der Schiedsrichter eine Sanktion ausspricht, in Klammern eine rote Karte und dann hat sich das ja in der Regel. Schlimmer wird es immer dann, wenn das die Situation nicht löst, ne? Also wenn dann andere diese Platzverweise sowas nicht akzeptieren, sondern eine Partei ergreifen für Mitspieler und es dann der Schiedsrichter von mehreren bedrängt wird oder wenn der die rote Karte bekommen hat, ausrastet, wenn Zuschauer ausrasten, also wenn es da wirklich körperlich und größer wird. Und das sind, glaube ich, das ist ja immer so der große Unterschied zwischen einer Tanz aus der Reihe, kriegt seine Strafe und fertig, das Spiel geht weiter oder es eskaliert und dann reden wir ganz schnell von Spielerbrüchen und größeren Fällen.
Wie gehst du auf Sportplätze? Also man muss sagen, im vergangenen Jahr, also der DFB erhebt ein Lagebild des Amateurfußballs, was seit 11 Jahren rauskommt. Das ist quasi ein Bericht über Gewalttaten, die aufgrund von Gewalt oder Diskriminierung abgebrochene Spiele zählt, wertet, wie auch immer. Da ist die Tendenz rückläufig und um das mal einzuordnen, es sind wenig Fälle im Vergleich zu den Spielen, die passiert sind. Also in der vergangenen Saison gab es 1,286 Millionen Partien und davon wurden 829 eben aufgrund Gewalt oder Diskriminierung abgebrochen. Das sind 0,06%. Aber es sind auch 826 Spiele. Das muss man sich auch mal dann zu Gemüte führen.
Vielleicht ein kurzer Einschub an der Stelle. Dass dieser verschwindend geringe Anteil ist, glaube ich, auch das, was Andreas Edelstein meint mit den dieser Aussage, man weiß nicht, welcher Verein es am nächsten Wochenende macht. Weil wir haben jetzt nicht in Dortmund irgendwie drei Problemvereine und weiß, hey, wenn es passiert, dann bei einem von denen. Ja, es gibt Vereine, wo es eher passiert und Vereine, wo es seltener passiert. Es gibt auch Vereine, wo man sagt, da passiert eigentlich nie was oder ist in den letzten Jahren nichts passiert. Aber diese geringe Anzahl sorgt ja auch eben dafür, dass du so ein bisschen die Nadel im Heuhaufen suchst und dass es jederzeit dann also doch irgendwo passieren kann, aber du es nicht voraussehen kannst. Ne? Das ist erstmal gut, weil es wenig Fälle eigentlich gibt, aber dann doch problematisch, weil du ja nicht alle Kandidaten gut im Blick behalten kannst, glaube ich, weil es so wenig vorausschaubar ist.
Unser Kollege Gerd Vogelsang hat mit einem Professor gesprochen, ich muss es ablesen, mit Ulf Gebken, Professor für Sozialwissenschaften des Sports von der Uni Duisburg-Essen. Er hat gesagt, dass sich solche Fälle im Ruhrgebiet schon überdurchschnittlich anfinden oder häufig stattfinden als im Durchschnitt von Deutschland. Zurück zu meiner Frage, wie gehst du am Wochenende auf die Fußballplätze? Rechnest du damit, dass was passiert? Ist das irgendwo im Hinterkopf schon so ein bisschen drin?
Nee, im Hinterkopf drin ist es nicht. Muss vielleicht auch so fairerweise gestehen, wenn wir auf Sportplätze gehen am Sonntag, berichten wir in der Regel aus einer sportlichen Perspektive und sind tendenziell eher in den höheren Ligen unterwegs. Und also ich sage jetzt mal in der Regel Bezirksliga aufwärts oder so der geringere Anteil sind Kreisligaspiele. Der Anteil der Spiele, in denen sowas passiert, ist natürlich aber vor allem sind das Kreisligaspiele. Gerade zuletzt waren wir eigentlich immer in der Kreisliga C und B, nicht mal mehr in der Kreisliga A. Also insofern muss man auch da sagen, es passiert dann doch ja vor allem in den untersten Ligen. Aber auch da merkst du dann einfach, dass du dich, also dass du es nicht vorausschauen kannst. Ich war zum Beispiel, nicht jetzt am Wochenende, sondern die Woche davor, war ich beim Spiel zwischen Eintracht Dorsten und dem FC Sandschak. Es war ein Topspiel in der Kreisliga B und die beiden Mannschaften haben sich jetzt auch nichts zu Schulden kommen lassen. Aber es gab eben diese erste Massenschlägerei, von der wir eben gesprochen haben, war die Woche davor zwischen der zweiten Mannschaft von Sandschak und der dritten Mannschaft von Dorstfeld. Insofern war da ein bisschen was in der Luft, könnte man meinen. Also es hat sich einfach mal gelohnt, da hinzugucken auf jeden Fall. Aus der sportlichen Perspektive sowieso, weil es ein tolles B-Liga-Spiel war mit guten Zockern. Aber eben auch das Drumherum, das war ein Thema. Und das haben beide Vereine super umgesetzt. Also da Dorstfeld hat für Ordner gesorgt und das war beiden einfach. Also es war am Platz zu spüren, dass den beiden diese Lage bewusst ist. Sandschak hatte da trotzdem auch seine Zuschauer natürlich mitgebracht und da war jetzt nicht so, dass die, also dass man, wie soll ich sagen, wie alle mal sicherheitshalber zu Hause gelassen hat, sondern Sefi Kodovic, der Vorsitzende, sagte mir, hey, man hat ein paar Platzverbote sozusagen ausgesprochen, wo der Verein, glaube ich, ich weiß nicht, ob der Verein auswärts eine Handhabe dafür hätte, das dann durchzuziehen. Wir können natürlich wahrscheinlich um das Hausrecht bei sich am Platz, denke ich mal. Aber das war dann gut und dann gab es mal einen Spruch und es gab mal einen Spieler, der sich aufgeregt hat, es gab mal einen, der auf die Auswechselbank getrommelt hat, weil dem Schiri nicht gepasst hat. Ja, aber genau deswegen gehen wir auch teilweise zum Fußball, wir wollen ja diese Emotionen haben, wir wollen ja kein
völlig glattes Spiel. Also es gehört ja auch ein bisschen Emotion und ja Leidenschaft in dem genau. Sinne, ja auch wenn einem dann alles egal ist und man alles so hinnimmt, dann ist man ja auch irgendwie... Oh, fehlt dem Sport ja auch was.
Sport ist ja auch emotional. Und sogar in diesem Fall hast du es aber gut gesehen, dass sich aber nie irgendwie was wirklich nachhaltig aufgeheizt hat. So, da hat mal einer sich aufgeregt, dann gab es gleich noch eine kleine Reaktion, dann war aber auch Sense. Ne? Da war natürlich auch, da muss man sagen, ein Schiedsrichter angesetzt vom Kreis, für der so eine Situation sehr gut handeln konnte. Da war sogar noch eine Kreisaufsicht da. Also man wusste, wenn man hier jetzt irgendwie sich schlecht verhält, dann wird das direkt Konsequenzen haben. Aber du hast trotzdem gesehen, dass sich das dann halt reguliert und das ist doch auch, also das sehen wir doch auch im Profifußball, dieses Verhalten, dass man einfach viel auch versucht, um das Spiel in die Richtung seiner Mannschaft zu lenken. Und da ging es dann sogar sportlich ja noch, ne, Topspiel in der Kreisliga B, um mehr als in vielen C-Liga-Spielen, die dann am Ende vielleicht eskalieren. Ne?
Worüber ich noch gerne mit dir sprechen möchte, ist, dass der Druck im Amateurfußball ja auch immer höher wird. Also es ist nicht mehr nur so, dass du in der Bundesliga und bis zur Regionalliga irgendwie deine Ziele hast, deine Prämien, Auflaufprämie, was weiß ich, bekommst, sondern dass das ja weit in die unteren Ligen mittlerweile reingeht. Also wie oft wir hier sitzen und überlegen, warum wechselt jetzt der eine Spieler zu dem anderen Verein? Was sind das für Gründe, die ein Verein hat, um Spieler zu bekommen? Die sind bei weitem nicht mehr nur die sportlichen. Das muss man ja ganz klar so sagen. Glaubst du, dass solche Dinge dann auch mit einwirken, dass der Druck einfach auf die Spieler ein viel höherer ist als vielleicht vor einigen Jahren noch?
Das glaube ich nicht, dass das eine Rolle spielt. Aus verschiedenen Gründen. Also einmal, was ich gerade schon sagte, wir bewegen uns oftmals in den untersten Ligen, wo es diese Vorfälle gibt, die natürlich so ein Stück weit auch am wenigsten vielleicht im Rampenlicht stehen. Und da spielt Geld dann natürlich noch die untergeordnete Rolle. Ich will nicht sagen, dass es vielleicht keinen Dortmunder B-Ligisten gibt, der gewisse Gehälter zahlt. Aber da, das ist dann schon der Bereich, wo wirklich wenig bis keine kein, ja, nichts gezahlt wird oder wo die Finanzen einfach kaum eine Rolle spielen. Also bestes Beispiel jetzt, so Sterne 2 gegen Scharif 4, da wird einfach Fußball gespielt, schon des Fußballs wegen, da bin ich jetzt mal überzeugt von. Und wir hatten auch mal überlegt, als wir über diese Häufung gesprochen haben, wann es die gibt, nach der These oder nach der Überlegung müssten wir auch immer wieder zum Saisonende eine Häufung von Fällen sehen, wenn es wirklich um dann die Platzierung geht, wenn wirklich Druck auf dem Kessel ist, wenn es um Aufstiege geht, um Abstiege geht. Das sehen wir eher nicht. Also auch da gibt es mal ab und zu einen Fall, wo man merkt, okay, das war jetzt ein Spiel, da ging es um was. Wenn ich erinnere an Osmanlıspor damals gegen Rot-Weiß Germania, wo es diesen, vielleicht sogar der berühmteste Fall, wo es den vermeintlichen Schubser gegen den Linienrichterassistenten gab. Das Spiel wird abgebrochen, gegen Osmanlıspor gewertet, deswegen steigt Kichlinde auf. Und dann kommt irgendwann raus in der nächsten Verhandlung, hey, es hat diesen Schubser gar nicht gegeben und nachträglich ist Osmanlıspor dann noch aufgestiegen. Das ist so ein Fall, wo ne, vielleicht dann so beim Verhalten der Fans, die doch auch dann da involviert waren, das eine Rolle spielt, aber sonst sehe ich das eher nicht.
Was siehst du denn für Gründe? Also, ja. Wir haben jetzt, glaube ich, schon mehrfach gesagt, man weiß nicht, welche Spiele es betrifft. Es ist random innerhalb der Saison. Wo siehst du da die Gründe, warum kochen die Jungs so hoch?
Also ich glaube, man muss sagen, wir sind alle ratlos. Also es gibt gerade, das muss man klar so sagen, wenig Erklärungsansätze und auch wenig wirklich vielversprechende Lösungsansätze. Es gibt auch kein Best Practice so richtig, so von wegen, so hat man es schon mal gelöst. Also ich glaube, dass die Vereine echt in der Pflicht sind, solche einzelnen Spieler, aber ich glaube schon, dass es dann erstmal einzelne oftmals in den Mannschaften sind, an denen es sich entzündet. Also dass man nicht jetzt, also es rennen nicht direkt 10 Leute auf einen los, sondern es gibt irgendwas, wo es eskaliert und dann schalten sich mehr Leute ein. Das ist, glaube ich, immer so das Ding. Ne? Es gibt einen Konflikt zwischen einer kleineren Gruppe, die dann zum Konflikt einer größeren Gruppe wird. Ich glaube schon, dass Vereine noch konsequenter solche Leute raustun müssen. Mhm. Also wir erleben es immer wieder, dass es Täter gibt, die schon mal auffällig geworden sind und auch nicht auffällig geworden sind, weil sie mal eine Notbremse begangen haben oder ein rüdes Foulspiel. Da müssen wir immer unterscheiden. Das ist mir auch ganz wichtig, zu sagen, hier eine rote Karte in gewissen Spielen ist nicht immer was Schlimmes, sondern es gibt einfach sportliche Vergehen. Also ich kann einfach einen schlechten Zweikampf geführt haben. Und trotzdem gibt es halt einfach Spieler, die immer wieder auffällig werden oder mehrfach auffällig werden. Da sind wir halt auch leider wieder bei der SG Phoenix Ewing, wo der Spieler, der den Schiedsrichter attackiert hat oder der dafür verurteilt wurde, schon mal für einen Angriff auf einen Gegenspieler für 9 Monate aus dem Verkehr gezogen wurde. Und da muss man, glaube ich, schon schauen, dass man solche Leute vom Fußballspielen fernhält und vielleicht dann auch nochmal mehr Verantwortung übernimmt und dann sagt, hey, wenn ich sehe, es funktioniert mit diesem Spieler nicht, dann kann er bei mir kein Fußball mehr spielen. Damit ist nicht gesagt, dass er nicht zum nächsten Verein geht, aber die Hemmschwelle ist schon mal da. Also ich muss dann auch erstmal aktiv noch zum nächsten Club gehen, gerade wenn ich vielleicht in meinem eigenen Verein gerade irgendwie sozialisiert bin. Und da behaupte ich jetzt einfach mal, ja, ich bin kein Fußballer, aber selber Mannschaftssportler, das Aggressionspotenzial meines Mitspielers oder Gegenspielers, whatever, das sehe ich ja nicht nur im Spiel, sondern ich sehe auch im Training, wer auf gewisse Momente emotionaler und aggressiver reagiert oder auch vielleicht in Alltagssituationen, die jetzt gar nicht in der sportlichen Situation drin passieren. Und ich kann als Verein, glaube ich, schon Tendenzen sehen, wer dafür eher in Frage kommt und wer nicht oder wer, wo ich mir ernsthaft Sorgen drum machen muss. Ne? Und gerade wenn ich jemanden über einen längeren Zeitraum vielleicht im Verein habe und kenne, und da, glaube ich, müssen Vereine schon noch konsequenter sich von solchen Kandidaten dann einfach trennen. Aber um zu deinen Fragen mal kurz zurückzukommen.
Keine Ahnung.
Erklärungsansätze nicht wirklich, nein.
Dann lass uns mal auf die Strafen so ein bisschen zu sprechen kommen, die der FLVW hat oder welche Möglichkeiten er hat. Wir hatten jetzt auch zuletzt einen krassen Fall in Castrop-Rauxel, wo ein Spieler der SG Castrop einen am Boden liegenden Spieler auf den Kopf getreten hat. Also das sind unfassbare Bilder. Für mich wirklich völlig unerklärlich, wie man so reagieren kann. Der Spieler war bewusstlos, ist erst im Krankenwagen wieder zu sich gekommen. Dieser Spieler wurde jetzt für 8 Jahre gesperrt. Das ist die maximale Strafe, die es hier ja im Kreis beziehungsweise im Verband
im Westdeutschen Fußballverband
gibt. 8 Jahre Sperre. Und das Vergehen lautet grobe Unsportlichkeit. Also das ist ja, also das grobe Unsportlichkeit hört sich für mich eher so an, als wenn er ihm ein Beinchen gestellt hat. Mhm. Wie laufen solche Verfahren ab? Du bist ja schon, also nicht Teil davon gewesen im Sinne von der Angeklagte, aber du warst anwesend, bekommst das mit, wie solche Verfahren laufen. Was wird geprüft? Wonach wird geprüft? Wie wird da die Schwere der Schuld quasi festgestellt?
Ich glaube, der eine oder andere hat gar keine Vorstellung davon, wie professionell sowas abläuft und wie klar definiert die Dinge auch sind. Also da sind ja keine Sportrichter, die nach Bauchgefühl entscheiden, das finde ich so schlimm, das finde ich so schlimm. Das müssen sie schon tun, aber innerhalb sehr, sehr enger Schranken, sage ich mal. Also es gibt eben die berühmt-berüchtigte Rechts- und Verfahrensordnung des Westdeutschen Fußballverbandes. Daran muss sich der FLVW halten und dann eben doch alle Kreise, die dem angehören. Und da ist eben sehr, sehr klar definiert, welche Strafe es für welches Vergehen geben kann. So wie im normalen Strafrecht ja auch. Also ich habe ja gewisse Vorgaben, wenn es hier Mord gibt, was ich verhängen darf. Das tun die dann. Vielleicht, um damit auch kurz aufzuräumen, es gibt halt keine lebenslangen Sperren, das sieht diese Rechts- und Verfahrensordnung gar nicht vor, sondern eben nur diese maximal 8 Jahre Sperre gegen einzelnen Spieler. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das so ist. Ich weiß gar nicht, ob das in irgendeiner Form möglich wäre, jemanden länger zu sperren.
Also ich meine, in Hamburg und in Bayern gibt es eine lebenslange Sperre. Also da wäre das möglich, jemanden für immer sozusagen auszuschließen.
Genau, da sind wir dann eher bei der Gesetzgebung, in Anführungszeichen. Ja. Da kann sich natürlich kein Sportrichter über hinwegsetzen, weil sowas dann einfach in der nächsten Instanz auch gar keinen Bestand hätte. Ne? Ansonsten, wie läuft's ab? Also Grundlage für alles ist in der Regel der Sonderbericht des Schiedsrichters. Das ist dann vielleicht in Teilen ein bisschen anders als in manchen anderen Strafverfahren. Das ist schon so die Hauptquelle und man kann es schon so ein bisschen so sagen, dass die Beweislast dann bei den anderen liegt. Also wenn ein Schiedsrichter jemanden belastet mit einem Sonderbericht und das auch stichhaltig ist und glaubwürdig und sich nicht widerspricht, darauf wird er natürlich schon doll geprüft. Und ich habe auch schon Fälle erlebt, wo der Schiedsrichter so ein bisschen ins Verhör genommen wurde und Widersprüche aufgezeigt worden sind und an seiner Glaubwürdigkeit gezweifelt wurde. Da muss man aber sagen, das ist die Ausnahme, ne? Ganz klar. Also was er schildert, dagegen müssen sich dann die Beschuldigten schon erstmal wehren und sozusagen sind schon in der Pflicht, da dann zu beweisen, dass es da vielleicht teilweise nicht so war. Ansonsten werden Zeugen geladen, die Vereine können Zeugen mitbringen, es gibt Stellungnahmen vorab, also die Vereine geben vorab schon Stellung ab. Jeder weiß ungefähr grob, mit welchem Stand man dann in eine mündliche Verhandlung geht. Die gibt es natürlich auch nicht immer, die gibt es vor allem mal dann, wenn es große Fälle sind, wenn es sich um viele Sportler handelt, die angeklagt sind und eben einfach, wenn man sich nicht einig darüber ist, wenn erhebliche Zweifel darüber bestehen, was passiert ist. Also jetzt das Beispiel so Sterne gegen Schari, wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine mündliche Verhandlung vor dem Kreissportgericht in Dortmund, um zu klären, was der Auslöser war. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Stellungnahmen beider Vereine so eindeutig sind und so identisch, ist einfach, also zumindest nach unserem Stand jetzt gerade, sehr, sehr unwahrscheinlich. Und die müssen dann das auch zeitnah in den Tagen nach den Vorkommnissen abgeben. Und da befinden wir uns jetzt gerade. Und die jetzt sagen, nee, es war so und so und so. Und die anderen sagen das Gleiche. Und entsprechend kann man Strafen dann aussprechen. Das ist sehr unwahrscheinlich. Dann sitzen da 3 Sportrichter. Dann haben wir schon eine richtige Verhandlungssituation. Also es gibt immer einen Vorsitzenden, der führt das Wort so ein bisschen. Alle anderen dürfen auch Fragen stellen. Und dann wird da auch wirklich hart nachgefragt und da wird auch ein bisschen Druck aufgebaut an den entsprechenden Stellen. Und dann eben einfach versucht erstmal das ganz zentral die Wahrheit ans Licht zu bringen. Also man versucht Widersprüche auszuräumen. Man versucht gerade die Identifizierung von Tätern ist immer so ein Ding. Ne? Also beim Fußball gibt es Trikotnummern, Trikots kann man sich ausziehen und dann muss man erst einmal wieder so diesen Bezug herstellen. War der Mensch, der den da geschlagen hat, wirklich der und der? Und dann reden wir von Zeugen, die nach und nach dann sozusagen den Verhandlungssaal betreten, die vorher auch nicht mithören dürfen und so weiter. Also wir reden hier schon von einem sehr, sehr geregelten Prozedere.
Glaubst du, wenn wir jetzt nochmal über die 8 Jahre sprechen, dass das eine Strafe ist, die berechtigt ist? Oder sollte man, um vielleicht auch da gegen diese ganze Situation nochmal entgegenzuwirken, über die Strafen, über den Strafenkatalog quasi nochmal nachdenken und den vielleicht sogar verschärfen? Ist das eine Möglichkeit, wie man das in den Griff bekommen könnte, oder muss man ganz woanders ansetzen aus deiner Sicht?
Also ich glaube, dass du mit einer Erhöhung der Einzelstrafen, glaube ich, nicht sowas verhindern kannst. Also wenn ich ob ich jetzt 8 Jahre kein Fußball spielen darf oder nie wieder, ist das je nach Alter natürlich, ist das so ein Unterschied. Also also ich werde ja wahrscheinlich nicht bewusst die 8 Jahre absetzen und dann sagen, geil, jetzt geht's wieder los und ich kann entweder Fußball spielen. Also wahrscheinlich verliere ich doch eher den Kontakt zum Aktivspielen in der Zeit. Deswegen glaube ich, dass es wichtiger ist, den Druck auf die Vereine zu erhöhen, um entsprechende Kandidaten. Ich glaube, es gibt halt auch das eine oder andere schwarze Schaf unter den Dortmunder Fußballern, wo man schon weiß, das ist nur eine Frage der Zeit oder vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber hey, da müssen wir echt jederzeit aufpassen, wenn wir hier irgendwie mal in eine emotionalere Richtung kommen, wenn der Schiedsrichter 3-4-strittige Entscheidungen trifft. Ich glaube, man muss den Druck auf die Vereine erhöhen, dass sie da selber die Verantwortung übernehmen und, wie ich eben schon sagte, solche Leute dann raus tun. Und klar, die Einzelstrafen sollen immer auch hoch sein. Der Mensch, der den Schiedsrichter geschlagen hat, zum Beispiel in Dortmund vor ein paar Wochen, der hat dann 6 Jahre bekommen. Jetzt mag man sagen, warum kriegt der 6 und nicht 8? Was fehlt da noch zu den 8 Jahren und so weiter? Ich glaube, da muss man müssen, da sind die Sportgerichte auch angehalten, immer so ein bisschen die Waage zu halten. Also wenn ich mir die Szenen Kastrup angucke, da sind wir jetzt, und ich bin jetzt keine Jurist, aber da sind wir ja schon bei versuchtem Totschlag, glaube ich. Also der tritt immer gegen den Kopf. Also wenn es da ein strafrechtliches Verfahren richtig gibt, dann glaube ich, bist du schnell bei einer Gefängnisstrafe. Ne? Also wir reden jetzt nicht mehr von, ja mein Gott, da ist einer mal ausgerastet auf dem Fußballplatz. Ja. Also das ist übrigens auch für mich ganz wichtig, dass wir manchmal vergessen. Ne? Also es wird auch oft nur diese sportgerichtliche Bestrafung gesucht, weil die dann irgendwie so ein bisschen vielleicht mehr im Vordergrund ist und so mehr so das, den Gerechtigkeitssinn erfüllt. Mhm. Weil man erstmal denkt, hey, ich will aber nicht gegen so jemanden Fußball spielen, deswegen erstmal, wie das im Fußball aus dem Verkehr gezogen wird. Wir reden ja teilweise hier von Fällen, wo die sportgerichtlichen Konsequenzen ja Peanuts sein können zu dem, was einem Menschen dann so in strafrechtlicher Hinsicht blühen kann. Das muss man schon sagen. Gerade weil Körperverletzungsdelikte jetzt auch nicht milde bestraft werden oftmals. Also ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man Vereine gleichermaßen unter Druck setzt. Und wir reden jetzt dann von Vereinen, die vielleicht nicht zum ersten Mal auffällig werden und denen irgendwie über dies hereinbricht, aber man ihnen auch Hilfeangebote macht. Und das macht der Fußballrestaurant, glaube ich, gut. Das gibt diese AG Gewaltprävention. Man versucht herauszuarbeiten, was können Maßnahmen sein, zu denen wir uns verpflichten wollen, mit denen wir einfach daran arbeiten können, dass hier sowas nicht nochmal passiert. Ne? Wir haben dann vielleicht auch im FLVW gibt's ja auch einen Experten, glaube ich, auch, der dann Vereine, ich sag mal, ein Stück weit betreuen kann. Also da gibt's ja entsprechende Posten, Bewusstsein dafür. Aber, und da sind wir bei Ewing beispielsweise, waren Teil dieser AG Gewaltprävention, da wurden dann Maßnahmen vereinbart. Aus Sicht des Fußballkreises wurden sie nicht eingehalten und jetzt hat man dann schon auch ganz bewusst nochmal eine höhere Geldstrafe gegen den Verein ausgesprochen, die dann auch auf jeden Fall diesen Umfang haben soll, ja, nicht bezahlen, tut uns weh, sondern stellt uns vor größere Probleme, um einfach den Druck hochzubringen.
Ja. Müssen Vereine sich da dann vielleicht auch überwinden, sich das einzugestehen, dass es da ein Problem gibt und das dann halt auch ernst nehmen und das nicht als, ja, das sind jetzt halt irgendwie Hausaufgaben, die wir aufbekommen haben, jetzt müssen wir das irgendwie, ne, so, wir müssen das jetzt irgendwie abarbeiten und wenn wir das dann abgearbeitet haben, dann ist auch gut, sondern dass dieses Problem einfach dann auch erkannt wird im Verein.
Ich glaube, sie müssen sich überwinden, sich klarzumachen und wir ringen jetzt hier von, also wir sagen jetzt Vereine, aber wir meinen natürlich einen ganz kleinen Prozentteil von Vereinen, sich einzugestehen, dass das jetzt nicht einfach mal passiert ist und doof ist und wir hoffen, das passiert nie wieder, sondern die Verantwortung dann zu übernehmen. Hey, wir müssen aber auch das Bestmögliche tun dafür, dass es nie wieder passiert. Oftmals wird, glaube ich, einfach gehofft, dass es nicht passiert. Da passiert es auch einige Wochen, Monate, vielleicht ein Jahr lang nicht, aber es bringt ja nichts, wenn dann anderthalb Jahre später dann trotzdem wieder ein großer Vorfall ist und es teilweise die gleichen Verantwortlichen sind. Also einmal das, die Verantwortung übernehmen, sich dann die Pflicht zu nehmen, es nicht herunterzuspielen und aber auch jemand zu sagen, hey, XY, du spielst hier seit 8 Jahren, die ersten 4 Jahre waren kein Problem, aber seitdem ist es ein bisschen problematisch mit dir, das führt jetzt zur Trennung. Also ich glaube schon, dass das erstmal was sehr Unangenehmes ist, weil ich meine, hey, wir sind im Ruhrgebiet und bei Sportvereinen, das ist halt in vielen Fällen Sozialisierung, das ist Heimat, das ist dann auch einfach so dein soziales Umfeld, in dem du dich vielleicht in deiner Freizeit bewegst und natürlich ist das total unschön, wenn du da vielleicht da mal auf gut Deutsch rausgeworfen wirst und das macht niemand gerne und vielleicht gibt es dann noch weitere Konflikte, weil sich jemand im Verein mit demjenigen solidarisiert und so, aber man muss schon, glaube ich, sagen, dass das Schritte sind, die solche Fälle verhindern können, ja, und glaube ich auch vom Fußballkreis die sind, die man sich gerne wünschen würde.
Punkt, würde ich an dieser Stelle sagen. Und ja, es ist einfach ein Thema, wo wir nicht so richtig wissen, wo es herkommt, was man dagegen tun kann. Es ist einfach wahnsinnig schwierig und am Ende muss sich wahrscheinlich jeder an die eigene Nase packen.
So ist es, ja, klar. Ich glaube schon, vielleicht den Schlusssatz noch, dass es gibt ja immer diesen Reflex, es wird ja immer schlimmer, immer mehr. Du hast es am Anfang gesagt, die Zahlen würden dem eher widersprechen. Ich glaube halt, dass man vorsichtig sein muss, weil heute natürlich auch am Sportplatz einfach ganz schnell Handys gezückt werden und Videos gemacht werden. Ich finde, das kann man in den letzten 5 Jahren oder sowas schon sehen. Also da gab es mal so ganz selten, boah krass, es gibt mal ein Video davon. Inzwischen gibt es fast immer, wenn es irgendwo knallt, ein Video oder mehrere oder so, die dann auch die Beweisaufnahme sogar schaffen bei Gerichtsverhandlungen. Es wird einfach viel, viel besser dokumentiert. So, und klar, wir berichten auch viel darüber, weil aber auch einfach ein großes Interesse an dieser Problematik besteht und man muss immer ein bisschen aufpassen, ob es wirklich mehr wird oder ob es einfach vor allen Dingen besser sichtbar wird.
Ja, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz guter Punkt zum Schluss. Vielen Dank für deine Einschätzung, für deine Blicke dann auch mal ins Sportgericht, wie das Ganze da so abläuft. Eure Meinung interessiert uns natürlich auch, also woher kommt das? Wie kann man es lösen? Wer kann wie helfen? Welche Unterstützung wünschen sich vielleicht auch die Vereine? Ne? Also wo geraten da Vereine auch an ihre Grenzen? Also schreibt das gerne in die Kommentare und dann sage ich vielen Dank und auf viele Spiele, ruhige Spiele diese Woche. Es kommen einige.
Danke dir.
Vierte Halbzeit, der Dortmunder Amateurfußball-Podcast.